Aufs Korn genommen, der Podcast des Deutschen Bauernverbandes. Hallo und herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Aufs Korn genommen, dem neuen Podcast des Deutschen Bauernverbandes, der sich rund um Landwirtschaft, Zukunft der Landwirtschaft, Agrarpolitik und natürlich auch Verbandsgeschehen drehen soll. Ich bin Sophie Spohnmiel, Referentin für Kommunikation hier beim Deutschen Bauernverband. In dieser ersten Folge spreche ich jetzt zunächst mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, über die aktuelle Stimmung in der Landwirtschaft, die Energiekrise, die Tierhaltung und Zukunftsperspektiven für die Tierhaltung sowie über die aktuellen Pläne der EU-Kommission in Sachen Pflanzenschutz. Über letzteres Thema spreche ich dann im zweiten Part dieser Folge noch mit dem Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken. Wir werden da also noch mal ein bisschen tiefer einsteigen und auf die Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die Ernährungssicherung eingehen und auch die Sinnhaftigkeit oder vielleicht auch Sinnlosigkeit der Vorschläge diskutieren. Erst einmal freue ich mich aber, dass Sie zuhören und wünsche dabei viel Spaß. Hallo Herr Ruckwied, schön, dass Sie sich für diese erste Folge unseres Podcasts Zeit genommen haben.
Hallo Frau Spohnmiel.
Ich glaube, wir müssen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wir befinden uns in einer Zeitenwende und erleben aktuell eine Krise nach der anderen. Klimawandel, Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine. Und gerade der Krieg in der Ukraine hat dieses Jahr einiges ins Wanken gebracht. Was bedeutet das für die Landwirte und wie ist aktuell die Stimmung in der Landwirtschaft?
Die Stimmung in der Landwirtschaft ist angespannt. Wir können nicht mehr wirklich kalkulieren. Die Energiepreise haben sich verdoppelt, die Preise für Düngemittel vervierfacht. Wir haben nach wie vor große Herausforderungen im Schweinesektor. Und im Moment ist jeder gut beraten, wenn er auf Sicht fährt.
Sie haben die hohen Energiekosten und die hohen Düngemittelpreise ja eben schon angesprochen. Und die hohen Düngemittelpreise gehen ja auch einher mit einer knappen Verfügbarkeit. Was bedeutet das für die Ernte im kommenden Jahr und die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in Deutschland und auch in Europa?
Meines Erachtens ist die Versorgungssicherheit bis Ende erstes Quartal gegeben. Alles weitere hängt davon ab, ob wir genügend Energie zur Verfügung haben, auch insbesondere für die Verarbeitung, und ob wir genügend Düngemittel zur Verfügung haben. Denn insbesondere Stickstoffdünger ist wichtig, um einfach Erträge sichern zu können.
Wie können wir denn sicherstellen, dass wir ausreichend Düngemittel zur Verfügung haben?
Also im Moment können Sie Dünger einkaufen zum Tagespreis. Wann der dann letztendlich geliefert wird, das ist noch eine offene Frage. Was ganz entscheidend ist, ist, dass die EU die Importzölle jetzt weglässt. Das ist ganz, ganz entscheidend, damit wir Zugriff zu Dünger auch im Weltmarkt haben.
Mhm. Und wenn wir nochmal über den europäischen Tellerrand hinausschauen, wie steht es denn um die globale Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln?
Die Ernährungssicherheit, Versorgungssicherheit, die Lage ist angespannt global. Sie spitzt sich ein Stück weit zu, weil insbesondere auch ukrainisches Getreide fehlt. Und es ist zu befürchten, dass die Zahl der Hungernden weiter steigt. Und deshalb ist ganz, ganz entscheidend, dass wir in Europa und auch in Deutschland alles daran setzen, um unseren Teil zum Schließen dieser Lücke beitragen zu können. Wir Bauern möchten das. Wir haben das Angebot gemacht.
Ja, Sie haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Im Grunde ist es ja gerade jetzt umso wichtiger, dass wir in den Regionen, in denen es möglich ist und auch mit dem Klimaschutz und dem Schutz der Artenvielfalt vereinbar ist, dass wir da vernünftige Erträge anpeilen. Und ein weiteres Thema, das die Landwirte aktuell stark beunruhigt, kommt ja jetzt aber aus Brüssel. Und das sind die Pläne der EU-Kommission zur Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes und zur Naturwiederherstellung. Und das mag sich für viele außerhalb der Landwirtschaft vielleicht erstmal ganz gut anhören, aber es kommt mit enormen Nebenwirkungen für die Landwirtschaft daher. Was kommt da gerade auf die Landwirte zu?
Die Ziele sind ja richtig, Biodiversität zu stärken, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Rahmen des Machbaren zu reduzieren. Da gehen wir vollumfänglich mit. Die Lösungsansätze bzw. die Vorschläge der EU-Kommission, die sind schlichtweg inakzeptabel, das ist nicht praktikabel. Das würde am Ende Europa in eine Ernährungskrise führen. Ein Beispiel Deutschland: im Worst Case laufen wir Gefahr, 5 Millionen Hektar Nutzfläche zu verlieren. Da würden dann keine Lebensmittel mehr erzeugt werden. Wir könnten Deutschland nicht mehr ernähren. Das Gleiche gilt für Europa. Und letztendlich, und das sage ich in aller Deutlichkeit, würde das die Zukunft des gemeinsamen Europas, zu dem ich stehe, gefährden.
Mhm. Sie haben es im Grunde ja angesprochen, das Ziel ist das Richtige, der Weg ist aber der falsche. Wie kann dieser Weg denn aber aussehen? Also wie können wir Ernährungssicherung mit Klimaschutz, Biodiversität und natürlich auch Wirtschaftlichkeit unter einen Hut bringen?
Also beim Thema Biodiversität, Artenschutz, das setzen wir auf kooperative Verfahren, integrierte Verfahren, auch im Rahmen des Anbaus der Nutzung über kooperative Umweltmaßnahmen. Was jetzt das Thema Pflanzenschutz anbelangt, ja, da gibt es gute Beispiele. Und ich möchte einfach, ich bin Baden-Württemberger, das Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg nennen. Wir haben gemeinsam mit der grün-schwarzen Landesregierung und auch Verbände übergreifend, auch mit Umweltverbänden, eine Lösung auf den Weg gebracht, die es auch in Schutzgebieten mit Ausnahme von Naturschutzflächen, das ist etwas über 1000 Hektar in Baden-Württemberg, ermöglicht, auch weiterhin Pflanzenschutz durchzuführen, ohne Pflanzenschutz. Und da spielt es keine Rolle, ob ich ökologisch oder konventionell wirtschafte, kann ich keine Landwirtschaft betreiben, weil ich A, keine gute Qualität erzeugen kann und B, die Quantität, also die Erträge nicht absichern kann.
Mhm. Ich würde jetzt gerne noch einmal zurückspringen zum Thema Energiekosten bzw. Entlastung in der Energiekrise und Kostendämpfung. Und ein Mosaikstein dieser Entlastung bzw. dieser Kostendämpfungen soll ja die Abschöpfung von Erlösen von Stromproduzenten sein. Und dies soll ja auch die Erneuerbaren betreffen, demnach auch Biogas. Und auch eine rückwirkende Abschöpfung wurde ja diskutiert. Was halten Sie von dem Vorschlag?
Das geht gar nicht. Wichtig ist doch, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir unsere Abhängigkeit von Energieimporten reduzieren. Und dazu kann der Biogasbereich seinen Teil beitragen. Und wenn man jetzt, und das auch noch rückwirkend, das ist für mich ein No-Go, Gewinne abschöpfen möchte, dann würde das Biogasanlagen an sich in der Existenz gefährden. Das könnten manche nicht überleben und andere würden dann eben gezwungenermaßen die Energieerzeugung einstellen, weil es sich wirtschaftlich nicht darstellen lässt. Und ich glaube, da ist ein bisschen Nachhilfe Richtung Politik notwendig. Höhere Umsätze bedeuten noch lange nicht höhere Gewinne. Auch beim gestiegenen Umsatz, wenn die Kosten noch stärker gestiegen sind, kann sich mein Gewinn reduzieren oder kann ich Verluste schreiben. Also dieser Ansatz ist von Menschen in das politische Spiel gebracht worden, die meines Erachtens von Betriebswirtschaft keine Ahnung haben.
Ja, und es motiviert ja jetzt auch nicht unbedingt dazu, weiter zu investieren in Erneuerbare, oder?
Ja, im Moment nicht. Also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das geht gar nicht. Da brauchen wir erstmal einen betriebswirtschaftlichen Nachhilfekurs und dann gilt es nach wie vor, die Energieversorgung zu sichern. Sonst laufen wir in eine ganz schwere Zeit rein. Wir haben jetzt schon riesige Herausforderungen. Aber wenn Energie knapp werden sollte, dann wird es richtig herausfordernd.
Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie bereits am Anfang einmal angesprochen haben und das ist das Thema Tierhaltung. Das aktuelle Konjunkturbarometer Agrar hat ja gezeigt, dass kaum noch Investitionen in neue Ställe getätigt werden. Im Grunde ja nochmal wieder ein deutliches Zeichen, dass Planungssicherheit einfach fehlt. Und Bundesminister Cem Özdemir hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, die Tierhaltung in Deutschland zukunftsfest machen zu wollen. Und als ein erster Schritt wurde jetzt die Haltungskennzeichnung auf den Weg gebracht. Wie bewerten Sie diese?
Dass man am Thema Haltungskennzeichnung arbeitet, das ist an für sich positiv. Wichtig aus unserer Sicht ist, dass man ein verpflichtendes Haltungs- und Herkunftskennzeichen auf den Weg bringt, dass man Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher beim Einkauf schafft. Das, was jetzt vorgestellt wurde, hat erhebliche Lücken und ist insofern leider negativ zu bewerten. Ich kann das auch deutlicher formulieren, da Verarbeitungsfleisch beispielsweise nicht inbegriffen ist. Auch die Frage, wo kommt das Ferkel her, ist es betäubungslos? kastriert worden. Spielt keine Rolle. Das ist am Ende eine Einladung zur Verbrauchertäuschung. Da muss massiv nachgearbeitet werden. So geht das nicht. So wird es nicht funktionieren.
Sie haben ja die Herkunftskennzeichnung eben schon angesprochen. Was braucht es daneben denn noch, damit Tierhaltung in Deutschland überhaupt noch eine Zukunft hat?
Ja, es gibt ja das Borchert-Konzept und damit einhergehend auch von der Wissenschaft, der unabhängigen Wissenschaft errechnet, das Kapital, das man bräuchte, um diese Weiterentwicklung der Tierhaltung auf den Weg zu bringen, das sind 4 Milliarden Euro pro Jahr. Das muss man jetzt umsetzen und da sehe ich den politischen Willen nicht wirklich, dies tun zu wollen bei der Finanzierung. Da sollen lediglich 150 Millionen Euro frisches Geld zur Verfügung gestellt werden. Alles andere soll linke Tasche, rechte Tasche von uns Bauern im Prinzip selbst finanziert werden, indem man Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz herannimmt. So wird das nicht funktionieren und deshalb ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass die Betriebe sagen, da kann ich nicht investieren, ich habe keine Planungssicherheit. Da sind noch offene Fragen beim Baurecht, beim Emissionsschutz. Da kann kein vernünftig wirtschaftender Betrieb zu einer Investition Ja sagen.
Ja, ich glaube, eins ist klar, wir stehen echt vor vielen großen Herausforderungen in der Landwirtschaft. Würden Sie jungen Menschen überhaupt noch raten, in die Landwirtschaft zu gehen?
Also Landwirtschaft wird es immer geben. Wir Bauern erzeugen die Lebensmittel, die Mittel zum Leben. Und Deutschland wird keine sichere Lebensmittelversorgung haben können ohne die heimische Landwirtschaft, ohne unsere Bauernfamilien. Und deshalb sage ich jedem jungen Menschen, unabhängig ob junge Frau oder junger Mann, wenn das Herz für die Landwirtschaft schlägt, ein Betrieb auch da ist, und man Chancen hat, diesen in die Zukunft zu führen, dann sollte man es tun. Es gibt immer Wege, Landwirtschaft auch ökonomisch erfolgreich betreiben zu können. Ganz, ganz entscheidend ist natürlich die Begleitung seitens der Politik und auch letztendlich der gezielte Einkauf, die gezielte Entscheidung für heimische, hochwertige, nachhaltig erzeugte Ware.
Vielen Dank, Herr Ruckwitt.
Sehr gerne, Frau Spohn.
Hallo, Herr Krüsken. Danke, dass Sie sich für diese erste Folge ebenfalls Zeit nehmen.
Hallo, Frau Spohnbiel.
Ich habe ja eingangs bereits mit dem Präsidenten kurz das Thema angesprochen. Wir wollen ja jetzt nochmal auf die Vorschläge der EU-Kommission eingehen, die am 22. Juni veröffentlicht wurden. Da geht es ja einmal um die Pflanzenschutzmittelreduktion und einmal um die Naturwiederherstellung, also einmal die Sustainable Use Regulation und die Nature Restoration Targets. Und im Grunde würde ich sagen, dass wir noch einmal ganz kurz darauf eingehen, was diese Vorschläge genau beinhalten, einfach der Vollständigkeit halber.
Ja, das können wir gerne tun. Ich versuche auch, das kurz zu halten. Es sind zwei Vorschläge, die sich auf unterschiedliche Rechtsbereiche beziehen, aber die zusammenhängen in dem Sinne, dass sie natürlich beide Landwirtschaft und landwirtschaftliche Nutzung betreffen. Und beides sind Vorschläge, mit denen die EU-Kommission ihren Green Deal und ihre Farm-to-Fork-Strategie umsetzen will. Und dazu gehört zuerst ein Reduktionsziel für Pflanzenschutz. Und da sagt die Kommission, dass der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln jeglicher Art um die Hälfte reduziert werden soll. Und das ist Gegenstand des ersten Vorschlages, der sogenannten Sustainable Use Regulation. Hier werden dann Maßnahmen vorgeschlagen, um das zu realisieren. Und der wichtigste und zentrale Punkt ist, dass man in Schutzgebieten, in sensitive areas, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verbieten will, und zwar komplett. Und es ist jetzt sehr unpräzise formuliert, weil es sind jegliche Schutzgebiete und es sind jegliche Pflanzenschutzmittel. Der zweite Teil dieser SUA-Verordnung enthält Anwendungsregeln. Dazu zählen solche Dinge wie Anforderungen an Pflanzenschutzgeräte. Die sollen registriert werden. Die sollen also dann unter behördlicher Überwachung laufen. Das heißt, wenn sie den Besitzer wechseln, dann müssen sie bei der Behörde abgemeldet werden und der neue Besitzer muss sie wieder anmelden. Das läuft dann so ein bisschen wie bei einer Waffenbesitzkarte, also eine drakonische Überregulierung. Und dann gibt es Regeln für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das soll der Landwirt also vor jedem Einsatz auch schriftlich dokumentiert sämtliche Alternativen zum Einsatz eines chemischen, tätischen Pflanzenschutzmittels durchgehen und prüfen und begründen, warum die alternativen Maßnahmen nicht gehen, sodass dann sozusagen als Ultima Ratio diese Pflanzenschutzbehandlung notwendig sein soll. Also bürokratische Schikane in sehr großem Umfang. Der zweite Block, das sind die sogenannten Nature Restoration Targets, also eine Regelung über Wiederherstellungsziele von Naturräumen. Das ist nicht geplant als Verordnung, die unmittelbar gültig ist für alle Betroffenen, sondern die sich an die Mitgliedstaaten richtet. Das heißt, die Mitgliedstaaten sollen sicherstellen, dass sich Naturräume in ihrem natürlichen Zustand nicht verschlechtern, dass sie nicht weniger werden, sondern dass sie erhalten und vor allen Dingen wiederhergestellt werden sollen. Dazu werden einige Maßnahmen vorgeschlagen. Zwei greife ich heraus, weil sie für uns hochrelevant sind. Das erste ist, man will Landschaftselemente schaffen, zusätzliche Landschaftselemente, und zwar in der Größenordnung von 10% der Agrarlandschaft. Und dann wird die Verordnung, die sonst allgemeine Grundsätze formuliert, in einem Punkt konkret, nämlich das ist bei der Wiederherstellung von Mooren. Und hier gibt es ein gestaffeltes Vorgehen. Hier werden Prozentsätze vorgeschrieben. Und hier wird unter anderem gesagt, dass bis 2050 die Hälfte der Moorflächen wieder vernässt sein sollen. Für Deutschland sind das, und da sind wir schon mitten in der folgenden Abschätzung, ungefähr 350.000 Hektar. Ansonsten sind dort sehr allgemeine und sehr, sag mal, unscharf definierte Vorgaben an die Mitgliedstaaten enthalten. Und das ist auch schon ein Teil des Problems, weil die sind sehr interpretationsfähig. Und wir gehen schon davon aus, dass die in den einzelnen Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Und diese beiden Pakete laufen in unterschiedlichen Zuständigkeiten, sowohl in der Europäischen Kommission als auch im anschließenden parlamentarischen Verfahren. Trotzdem gehören sie sachlich zusammen und wir diskutieren sie auch zusammen.
Sie haben jetzt schon ganz viele Aspekte angesprochen, auf die wir gleich auf jeden Fall noch näher eingehen können. Das Ding ist ja auch, gerade dieses grundsätzliche Verbot in den Schutzgebieten ist ja auch ein Riesenvertrauensbruch, oder?
Ja, das ist ein besonders deutsches Thema, aber es betrifft auch andere Mitgliedstaaten, weil wenn eine europäische Regelung von Schutzgebieten spricht, dann denkt man sofort an die Natura 2000 Schutzgebiete und das sind dann im Besonderen die Schutzgebiete nach der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die FFH-Gebiete und die Vogelschutzgebiete. Und die sind in Deutschland sehr großzügig ausgewiesen worden. Damals haben Landes- und Bundespolitik die Ausweisung propagiert und begleitet und haben das verbunden mit einem politischen Versprechen an die Landwirtschaft. Macht euch mal keine Sorgen, wenn wir hier diese Gebiete ausweisen. Da soll es nur vom naturschutzfachlichen Zustand her nicht schlechter werden. Und wenn wir dort etwas verschärfen und Auflagen machen, und die gute fachliche Praxis einschränken, dann machen wir das über den Vertragsnaturschutz, also mit Kompensation und Ausgleich. Das ist das große politische Versprechen dieser Schutzgebiete gewesen und das wird jetzt über den Haufen geworfen, weil in beiden vorgeschlagenen Rechtsakten ist nicht die Rede von Kooperation, von Ausgleich, von Entschädigung und ich brauche nicht zu sagen, dass das natürlich einen erheblichen Eingriff in die wirtschaftliche in das wirtschaftliche Gefüge der betroffenen Betriebe bedeutet und normalerweise gehört sowas ausgeglichen. Und dass man diesen versprochenen Grundsatz jetzt über Bord wirft, ist natürlich ein Vertrauensbruch. Es ist nicht nur ein Vertrauensbruch, wenn ich das noch eben anhängen darf, sondern wir haben ja in Deutschland unsere Zukunftskommission Landwirtschaft erfolgreich an den Start gebracht mit Empfehlungen, wie man Landwirtschaft und Naturschutz zukünftig zusammenbringt. Und dort gab es ja, das ist, glaube ich, allgemein bekannt, eine starke Übereinstimmung zwischen den Landwirten und den Naturschützern in dieser Kommission, dass man solche Maßnahmen über Kooperation und Ausgleich und wirtschaftliche Perspektiven begleiten muss. Und auch dieser Grundsatz findet sich hier nicht. Die Kommission hat hier vorgeschlagen, einfach mit dem ordnungspolitischen Rasenmäher drüber zu gehen und arbeitet nur mit stumpfen Verboten.
Sie haben ja eben schon angesprochen, wie viel Fläche betroffen wäre.
Naja, also vielleicht nochmal zu den Flächen, um die Größenordnung deutlich zu machen, warum insbesondere in Deutschland diese Vorschläge unter Landwirten auf völliges Unverständnis stoßen. Wir reden hier über eine Größenordnung von 4 bis 5 Millionen Hektar, die dann sozusagen unter Nutzungsbeschränkung fallen. Die Naturschutzgebiete, also diejenigen Regionen, die in einer europäischen Datenbank, das ist eine sogenannte CDDA-Datenbank, behördlich hinterlegt sind als Schutzgebiete, sind, das ist die Summe aus den Natura 2000-Gebieten, also FFH- und Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten, Biosphärenreservaten, Naturparken und auch Landschaftsschutzgebieten. Das sind 3,5 Millionen Hektar. Die Gesamtfläche ist natürlich größer, aber 3,5 Millionen Hektar landwirtschaftliche Flächen sind davon betroffen. Und wenn wir dann auf die Landschaftselemente aus der Nature Restoration Regulierung gucken, das sollen 10% sein der Agrarfläche. Wenn wir die Definition aus der gemeinsamen Agrarpolitik zugrunde legen, dann haben wir jetzt 2%. Das heißt, wir müssten noch 8% dazu ausweisen und das ist natürlich ein 100%iger und voller Verlust von Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung. Das sind knapp 1 Million Hektar. Und dann bleiben noch die Moorflächen, die sich, wie schon gesagt, auf 350.000 Hektar summieren. Und dann haben wir natürlich noch weitere Schutzgebiete. Die Kommission hat das nicht näher spezifiziert. Es gibt die Lesart, dass auch nicht nur Wasserschutzgebiete, sondern auch rote Gebiete im Sinne des Düngerechtes hier mit einbezogen sind. Und dann kommen wir auf diese Art und Weise locker auf 5 Millionen Hektar plus X, die von diesen vorgeschlagenen Regelungen betroffen wären, wenn sie denn 1:1 umgesetzt werden. Und da im Moment von jeglichen Pflanzenschutzmitteln die Rede ist, was das Verbot angeht, kommt das nach unserer Lesart einem faktischen Ackerbauverbot auf diesen Flächen gleich.
Wie sieht es denn dann jetzt eigentlich mit den Erträgen aus? Also wie stark würden die Erträge dadurch einbrechen?
Wenn wir auf solchen Ackerflächen die Getreideerträge bestenfalls halbieren, dann kommen dadurch schon für die gesamte Republik und für unsere deutsche Versorgungsbilanz an Getreide und Biomasse, kommt da schon ein Getreideäquivalent in der Hausnummer von 8, 9 oder 10 Millionen Tonnen Getreide zusammen. Jetzt kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass man das alles nicht braucht, aber jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann, weiß, dass das zu einer Verschiebung der Erzeugung führt. Wir werden natürlich, wenn das so Realität wird, unsere Importe an Lebensmitteln, nicht nur an Getreide, sondern auch an anderen Lebensmitteln deutlich erhöhen. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Und das kann ja nicht die Idee eines Green Deal sein, einfach nur die Lebensmittel erzeugen, in andere Teile der Welt zu verlagern.
Genau, und da sprechen Sie auch schon ein wichtiges Thema an. Es gab ja jetzt auch schon vor den jetzigen Vorschlägen Folgenabschätzungen zur Farm-to-Fork-Strategie, die ja auch schon drastische Auswirkungen prognostiziert hat. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen näher erläutern, was da genau herauskam?
Es gab vom USDA, vom Joint Research Center, von mehreren Universitäten in Europa, gab es solche Folgenabschätzungen und die endeten alle in dem Punkt, dass sich Europas Lebensmittelbilanz weiter in Richtung Nettoimporteur verlagert. Also Einkommensverluste in der Landwirtschaft, Zuwächse bei Importen, Verlust an Selbstversorgungsgrad, das sind die Folgen. Und wenn einem selbst der agrarmarktpolitische Wettbewerber USA so etwas bescheinigt, das USDA hat das auskalkuliert, da muss man sich vielleicht nicht nur Sorgen machen, sondern man muss sich auch wundern, warum die Kommission dann ihre Farm-to-Fork-Strategie auf diese Art und Weise jetzt exekutiert. Die Effekte, die daraus resultieren, die ich gerade beschrieben habe, sind natürlich nicht in diesen Studien berücksichtigt. Und das wird dann alles noch ein Tick schlimmer.
Und eine neue Folgenabschätzung, Sie haben es ja vorhin schon angesprochen, ist ja noch nicht in Sicht, oder?
Naja, die Kommission hat da so ein paar lapidare Sätze aufgeschrieben, die nicht den Namen Folgenabschätzung verdienen. Aber ich meine, man kann sich jetzt lange über Folgenabschätzung unterhalten und ob man jetzt nun in die letzte Nachkommastelle nochmal Präzision hineinbringen muss. Wir sagen ganz klar, die Folgen, die daraus resultieren, liegen so auf der Hand, dass man jetzt nicht noch 5 wissenschaftliche Institute zusätzlich anspannen muss, sondern es ist so klar, dass das nach hinten losgeht. Und daraus ziehen wir ganz einfach die Schlussfolgerung, das muss jetzt nochmal grundsätzlich überarbeitet werden, zurück in die Box und nochmal von vorne anfangen.
Ja, Sie haben ja auch die Verlagerung ins Ausland angesprochen und gerade das wäre jetzt letztendlich auch dem Ziel, mehr Biodiversität global zu erreichen, nicht unbedingt zuträglich. Genau das Gleiche kann man ja auch für den Klimaschutz und so weiter sagen. Und man muss sich dann ja auch so ein bisschen die Frage stellen, ist es denn, also sind diese Pläne überhaupt naturschutzfachlich hier vor Ort denn sinnvoll? Wird es überhaupt was bringen, das so umzusetzen oder ist es vielleicht sogar kontraproduktiv?
Also global wird es natürlich ein Nullsummenspiel in Sachen Biodiversität sein, weil was wir hier verdrängen, wird anderswo in, produziert und dafür wird natürlich auch Naturraum verdrängt. Aber Sie haben recht, auch hier ist der naturschutzfachliche Effekt einer solchen Regelung mehr als umstritten. Wenn ich etwas tun will für Biodiversität, dann muss ich Habitate schaffen. Und wenn man mal diesen Vorschlag, insbesondere diese SUR-Verordnung liest, dann wird einem klar, das Ganze kommt aus einem diffusen Bewusstsein, dass Pflanzenschutz per se schlecht ist. Und das heißt, es geht hier gar nicht um Biodiversität, sondern es geht darum, irgendwie eine politische Trophäe zu erbeuten und den Pflanzenschutzeinsatz, egal wie, auf dem Papier in der Statistik zu reduzieren. Und auch dieser Schutzgebietsansatz oder dieser Ansatz über die Gebietskulissen ist ja auch eher weltanschaulich als fachlich begründet, weil es gibt keinerlei Verbindung zu Verboten und dem jeweiligen Schutzzweck. Landschaftsschutzgebiete haben einen bestimmten Zweck. Ein Naturschutzgebiet hat einen bestimmten Zweck, weil es gibt natürlich nicht nur den Naturschutz, sondern es gibt viele verschiedene Teilfacetten. Und da helfen pauschale Verbote überhaupt nichts. Also dieser Ansatz über Flächenkulissen, den bestreiten wir im Grundsatz, weil es macht nur Sinn, wenn ich irgendwo Restriktionen mache, wenn ich damit eine Verbindung schaffe zum jeweiligen Schutzzweck eines Schutzgebietes und vor allen Dingen auch zu der Art und Weise der Bewirtschaftung. Das heißt, nicht nur die pauschale, nicht nur ein pauschales Verbot in Schutzgebieten macht naturschutzfachlich keinen Sinn, sondern es macht auch selbst für ein sehr empfindliches Schutzgebiet keinen Sinn, ein pauschales Pflanzenschutzverbot aufzustellen. Es kann höchstens sein, dass man die ein oder andere Wirkstoffgruppe hier nicht anwenden sollte, wenn das mit dem Schutzzweck zusammenpasst. Also hier ist viel Weltanschauung am Werk, hier ist viel ideologische Sichtweise am Werk und hier geht es nicht um die Sache, um den effektiven Erhalt der Biodiversität, sondern es geht hier um die politische Trophäe, irgendwie weniger Pflanzenschutz.
Ja, die Kommission versucht ja jetzt so ein bisschen mit der Aussicht auf Alternativen zu vertrösten.
Wie sieht es denn aber eigentlich aus mit Alternativen?
Na, ich würde den Vorschlag der Kommission mal so übersetzen, sagen, wir verbieten euch das jetzt hier und dann schauen wir mal, ob es irgendwann mal eine Alternative gibt. Also das ist sehr unkonkret. Es gibt keine konkrete Förderung. Es gibt vor allen Dingen auch keine Offenheit für neue Technologien. Es gibt ja einen Instrumentenkasten in der Pflanzenzüchtung, Resistenzzüchtung, neue Züchtungstechnologien und so weiter. Aber hier wird keinerlei Verbindung aufgemacht. Es gibt nur ein allgemeines, wolkiges Versprechen. Das ist nicht justiziabel, das ist nicht rechtlich bindend, ganz anders als die Anwendungsverbote. Die sind nämlich hier knallhart formuliert in diesem Vorschlag.
Die Pläne betreffen ja auch den Ökolandbau in gleicher Weise, ne?
Naja, wir alle müssen ja Pflanzenschutz machen und wir brauchen dazu Mittel. Ob das jetzt chemisch-synthetische sind, ob das chemisch-biologische sind oder biologische, das ist egal. Und es wird am deutlichsten, wenn man sich mal den ökologischen Weinbau in Schutzgebieten ansieht. Das klassische Beispiel hier unter den deutschen Weinanbaugebieten ist der Kaiserstuhl. Setzt man das um, was die Kommission vorgeschlagen hat, dann geht hier in Sachen Weinbau nichts mehr.
Ja, Sie haben es ja jetzt auch im Gespräch angesprochen, Herr Rückwied hat es auch eingangs angesprochen. Wir als DBV und auch die Landwirte an sich, wir gehen ja im Grunde die übergeordneten Ziele, die gehen wir ja mit weniger Pflanzenschutz, mehr Biodiversität und so weiter. Aber es kommt halt immer auf das Wie an. Und man muss halt auch bedenken, dass in der Vergangenheit bereits erhebliche Fortschritte erzielt wurden. Lassen Sie uns doch vielleicht noch einmal abschließend kurz zusammenfassen, was jetzt unsere Forderungen in Bezug auf diese Verordnungsvorschläge sind. Herr Rückwied hatte ja beispielsweise bereits das Biodiversitätsstärkungsgesetz als gutes Beispiel genannt, aber jetzt ganz, ganz konkret auf diese Pläne.
Ja, wir können noch mehr in Sachen Pflanzenschutzmittelreduktion. Da ist noch was möglich. Technik ist in ständiger Weiterentwicklung, da geht noch was. Und ich glaube, es gibt wesentlich intelligentere Ansätze, das schnell umzusetzen und mehr für die Biodiversität zu tun. Aber was sind jetzt unsere Forderungen? Das Dossier wieder sozusagen zurück auf Start zu schicken und insbesondere sich zu lösen von dem Prinzip der Regelung über pauschale Flächenkulissen. Das funktioniert nicht, sondern das muss man komplett anders anpacken. Der zweite Punkt, genauso wichtig, ist der, hier muss das Prinzip der Kooperation verankert werden. Also die Mitgliedstaaten sollen nicht nur dazu verpflichtet werden, irgendwelche pauschalen Verbote auszusprechen, sondern die müssen auch dazu verpflichtet werden, so etwas, solche Maßnahmen und Programme in Kooperation mit den Landnutzern, mit den Landwirten zu machen und vor allen Dingen dafür auch Kompensation vorzusehen. Also dass so ähnlich wie wir das in Agrarumweltprogrammen der zweiten Säule praktizieren, das über Vertragsnaturschutz zu machen. Also diese Verpflichtung muss auf jeden Fall mit rein. Was den Zugriff auf die Fläche angeht, würde ich nochmal einen Schritt oder zwei Schritte zurückgehen in die etwas globalere Perspektive. Was drängt uns am meisten als Landwirtschaft? Das ist der anhaltende und fortschreitende Verlust von landwirtschaftlicher Fläche. Und wenn wir Probleme haben bei der Erhaltung der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass die Agrarlandschaft schrumpft. Dass wir allein in Deutschland in den zurückliegenden 20 Jahren irgendwie eine Größenordnung von 1 bis 1,5 Millionen Hektar verloren haben. Und die Nutzung, die auf der Fläche stattfindet, die konzentriert sich dann natürlich. Und dieser Flächenverlust ist ein Problem für Landwirtschaft, ist ein Problem für den Naturschutz, ist ein Problem für die Biodiversität, ist ein Problem für unsere natürlichen Ressourcen. Und daran verschwendet die Kommission auch keinen Gedanken. Und das gehört eigentlich mit zu einem Green Deal, wenn man das schon so großräumig aufmacht, dass man dort auch effektive Maßnahmen vorschlägt und an den Start bringt, die diesen Verbrauch, diesen immensen Verbrauch von Fläche stoppen. Und dann entspannen sich auch die anderen Probleme.
Gut, wie geht es denn jetzt weiter in dem Verfahren?
Jetzt ist das Parlament am Zug und der Rat, das heißt die Mitgliedstaaten, sind jetzt mit diesem Dossier, mit diesem Vorschlag unterwegs. Und das, worüber wir reden und an wem und woran sich die Kritik festmacht, das sind ja erstmal nur Vorschläge der Europäischen Kommission. So, und wir erwarten schon, dass so ein Vorschlag deutlich korrigiert wird. Und wir gehen auch davon aus, dass von dem, was vorgeschlagen wird, nicht alles eins zu eins umgesetzt wird. Und deshalb sind jetzt im weiteren politischen Prozess das Parlament und die Mitgliedstaaten unsere Adressaten. Und die müssen jetzt das korrigieren, was die Kommission an merkwürdigen Dingen vorgeschlagen hat.
Ja, das wäre wünschenswert. Ganz viele Betriebe haben ja auch in dem öffentlichen Konsultationsverfahren ganz deutlich dargestellt, dass es für sie nicht so funktioniert, dieser Weg. Danke, Herr Kruskin, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank. Wir bleiben dran.
Genau.
So, das war's. Die erste Folge von Aufs Korn genommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen haben sollte, dann lassen Sie es uns gerne wissen, indem Sie eine Bewertung dalassen. Und ansonsten werden wir uns bald wieder zurückmelden mit weiteren Folgen. Themen gibt es schließlich so viele, wie es Herausforderungen, aber auch Chancen in der Landwirtschaft gibt. Also bis bald.